Dankeschön für dieses tolle Willkommen. 5 Kinder, 2 Schwiegersöhne und 2 Enkeltöchter mittlerweile. Und von 3 auf 5 ist nicht mehr groß. Das wollte ich nur gesagt haben. So, ja, das spielt dann keine Rolle mehr. Hey, schön bei euch zu sein. Schön auch, dass ich so den ein oder anderen hinter dem Bildschirm vermute, den ich gestern schon gesehen habe. Finde es richtig klasse. Wisst ihr, ich fühle mich wohl in einer schönen Stadt. Das ist das eine. Aber ich fühle mich immer da wohl, wo die Gegenwart Gottes ist. Und das spüre ich hier. Schon auch gestern, wo ich hier angekommen bin auf dem Gelände, das Meeting und dann heute auch hier Gottesdienst mit der Crew. Großartig. Gott ist hier mit seiner Gegenwart. Und das ist das Allerwichtigste. So, und du hast die Wahl jetzt, sei es hier im Saal oder sei es zu Hause auch, ob du jetzt bei diesem wichtigen Thema, Thema Geld, dabei bleibst oder ob du dann doch nochmal sagst, ich schalte mal ab. Aber ich würde sagen, ey, bleib dabei. Ein ganz, ganz starkes Thema heute. Titel Money, 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 wie kann es anders sein? Und ich predige gerne über Finanzen. Predige bei uns in der Gemeinde einmal im Jahr so ganz richtig über Finanzen, ansonsten immer mal zwischendurch. Ich predige aber auch gerne über den Heiligen Geist. Und ich habe festgestellt, es gehört zusammen. Ja, so unser Leben hat was zu tun und Finanzen, der Ausdruck und der Umgang mit Finanzen hängt ganz stark auch mit unserem geistlichen Leben zusammen. So, wir wollen mal reingehen gleich in den ersten Bibeltext, den wir als Grundlage nehmen für das, was wir jetzt so besprechen. Matthäus Kapitel 6, Vers 19 bis 21. Da sagt Jesus, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Und dann kommt der ganz starke Satz, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und ich habe mich so gefragt generell, worum geht es Gott denn? Es geht Gott vor allem darum, welche Art von Mensch wir werden. Und das hat eben mit Finanzen auch zu tun. Er gibt uns für unser Leben nicht peinlich genaue Vorgaben in irgendeiner Weise, sondern er hat ein ganz großes Interesse daran, unser Herz zu bilden, unsere Seele wachsen zu lassen und unseren Charakter stark zu machen. So, wie lernt man den Charakter eines Menschen kennen? Ich glaube, wer den Charakter und die Seele eines Menschen, das Herz eines Menschen kennenlernen will, der muss spielen. Spielen, ganz einfach. So, im Spielen zeigt sich, wer wir wirklich sind. Und da kann man echt Überraschungen erleben. Freundliche Menschen werden ganz wild und gelassene Menschen werden aggressiv. Und zurückhaltende Menschen werden in irgendeiner Weise ganz verbissen oder auch aggressiv. Und wisst ihr, es gibt kein besseres Spiel wie das Spiel Monopoly. Monopoly ist so ein Spiel. Ja? So, dieses Monopoly, man hasst es oder man liebt es. Und bei uns in der Familie ist es so ein bisschen geteilt. So, wir Männer, wir Jungs, wir lieben es und die Mädels, die finden es nicht so gut. Ja? So, Monopoly. Monopoly ist seit 1930, gibt es seit den 1930er Jahren, ist es auf dem Markt. Viele von euch kennen das ja, ein Spiel, wo man auf ganz teuren Grundstücken möglichst viele Häuser und Hotels baut und wo man dann von seinen Kontrahenten eben Geld einkassiert. Und bei diesem Monopoly-Spiel gibt es dann solche Ereigniskarten und Gemeinschaftskarten. Eine ganz willkommene Abwechslung zu den Zügen, die jeder Spieler so machen muss. Und bei diesen Karten, da geht es um Steuern, da geht es um Schönheit, da geht es um Erben, da geht es darum, ob wir Geld zahlen oder Geld bekommen. Also Beispiel, finde ich mal ganz witzig. Du hast den 2. Preis in einem Schönheitskonkurrenzkampf gewonnen. Ich frage mich immer, warum eigentlich nicht den 1? Also ganz ehrlich, ja, warum immer der 2? So, okay. Oder es ist dein Geburtstag und du bekommst Geld. Oder die Einkommensteuerrückzahlung steht an und was auch immer. Und der Kracher natürlich, wie heißt der? Ihr wisst es, gehe ins Gefängnis. Begib dich direkt dorthin, gehe nicht über los. Ziehe D-Mark, was weiß ich, oder Euro 4000 nicht ein. So, hey, Monopoly, wirklich, und vielleicht fängst du heute Mittag an zu spielen. Monopoly ist eine ganz geniale Art, die Tiefen des menschlichen Herzens auszuloten. Da werden Freunde von dir zu Hyänen. Und höfliche Mitmenschen ziehen den anderen das letzte Hemd aus, so, ja. Ich habe da Sachen erlebt. Einblicke in Gier, in Wut, in Rücksichtslosigkeit. Und das alles bei immer den anderen, bei den Mitspielern. Ich selbst wollte nur klarkommen. Also ich wollte nur die Schlossstraße und die Parkstraße mit 4 Häusern im Hotel, hypothekenfrei, die Bahnhöfe und die Lessingstraße, den Opernplatz habe ich auch dazu genommen. Und was kann ich dafür?
Was kann ich dafür, dass die an meinen Mieten ersticken und Insolvenz anmelden? Es tut mir leid. Also ich weiß auch nicht. Ist doch alles nur ein Spiel, oder? Ist doch nur ein Spiel. Und am Ende, wenn das Spiel vorbei ist, dann packen wir die schönen Straßen und die Häuser und die Hotels irgendwie alle in die Kiste und fertig ist es. Monopoly, das Geldspiel. Wie geht's dir heute hier oder am Bildschirm? Wie geht's dir bei diesem Thema Geld? So, nicht so sehr vom Kopf her, sondern irgendwie tiefer im Herzen, so tiefer in der Seele. Wie geht's dir damit? Wie geht's dir, wenn du Geld hast oder keins hast? Wie geht's dir, wenn du Geld sparst oder wenn dir wirklich Geld fehlt irgendwie? Wie geht's dir, wenn du Geld opferst? So, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann springt uns eins entgegen: Geld. Geld ist ein Top-Thema für Jesus. Absolut. Warum redet Jesus so oft über dieses Thema Geld wie über gar kein anderes Thema? Weil, ich meine, Geld ist doch nur ein Mittel, oder? Geld ist doch nur ein Werkzeug. Jesus, wieso nimmst du dieses Thema so hoch? Wieso highlightest du dieses Thema? Das habe ich mich gefragt. Geld ist, laut Lexikon, ist es jedes allgemein in der Regel vom Staat anerkannte Tausch- und Zahlungsmittel. Also der 100-Euro-Schein, das ist ein Stück Papier, oder nicht? Da steht nur 100 drauf. Wir messen diesem Stück Papier ja das Geld, den Wert bei. Das ist nichts anderes wie Papier eigentlich. Wir kaufen damit etwas, wir bezahlen eine Rechnung. Aber Jesus redet über Geld, weil das eigentlich nur die halbe Wahrheit ist. Weil Geld eben nicht nur ein Mittel ist, sondern Geld kann zur Droge werden. Geld kann uns in beste Stimmung versetzen. Geld kann unsere Gefühle irgendwie richtig, ja, unsere Gefühle richtig anheizen. Und wir meinen auch unseren Wert. So, je mehr Geld wir haben, desto mehr sind wir scheinbar auch wert. Und das ist erstrebenswert. Aber Geld ist eben nicht nur ein Mittel. Geld regiert die Welt, sagt man so. Und ich glaube, das funktioniert unabhängig vom Kontostand eines Dreijährigen. Das funktioniert unabhängig von dem Studenten oder dem Gutverdiener oder auch dem richtig Reichen. Wer Monopoly spielt, auf dem Spielbrett oder auch im wirklichen Leben, diesen Kick, dieses Ziehen, dieses Treiben, das spürt doch jeder. Und vielleicht wundert man sich auch über sich selber dann, so hey, das steckt in mir. Und in der Tat, ich hatte auch Momente der Buße bei Monopoly, um nur das nochmal deutlich zu machen, ja. Aber Jesus redet deswegen so viel über Geld, ganz einfach. Es kann ein Mittel sein oder eben eine Droge. Oder in der Sprache der Bibel kann Geld ein Diener sein oder ein Götze, ein falscher Gott, der alles verspricht und nichts hält. Nochmal, Jesus hat ein ganz hohes Interesse daran, was für Menschen wir werden. Und dann geht es nicht so sehr um die Frage, ob wir gut verdienen oder ob wir uns was Schönes gönnen oder das Leben genießen oder ob du ein Sparkonto und ein Sparbuch hast. Darum geht es gar nicht so sehr. Aber Jesus sagt, ehe du dich versiehst, wird Geld nicht mehr ist es nicht mehr ein Mittel, sondern es wird zur Droge. Es ist nicht mehr ein Diener, sondern es wird plötzlich zum Götzen. Und ich möchte die drei Überlegungen hier so ein bisschen anstellen, weil es mir nochmal darum geht zu sagen, Jesus will unsere Seele formen. Er will, dass wir, was für eine Art von Mensch sollen wir werden, da wollen wir uns reinbegeben. Erstens, Jesus will, dass wir klug und nicht dumm werden. Die zweite Überlegung, auf die ich mich beschränke, ist, Jesus will, dass wir unternehmerische Menschen werden. Und das dritte, Jesus will, dass wir nicht engherzig, sondern dass wir großzügig werden. Jesus will, dass wir klug und nicht dumm werden. Ich erzähle eine Geschichte von John Ortberg. Ich glaube, das Buch heißt, wenn das Spiel zu Ende ist, landet alles in der Kiste. Spannender Titel. Vor langer Zeit lebte ein sehr, sehr viel beschäftigter Mann in der Stadt. Er arbeitete 12 bis 14 Stunden am Tag. Er führte so ein kleines, erfolgreiches Unternehmen. Er war gut mit den Einflussreichen vernetzt. Er hatte eine feine Nase für die besten Gelegenheiten. Ja, und seine Frau, wie das so manchmal ist, sie versuchte ihn so zu bremsen, aber er ließ sich da nicht bremsen. Seine Kinder kannten ihn nicht unbedingt, aber er tröstete sich damit, dass er ihnen ja alles gab, was sie brauchten. Teure Klamotten, Spielsachen, die neuesten mobilen Geräte, all dieses. Er vertröstete sich selber auch. Und sie fragten irgendwann auch nicht mehr nach ihm als Vater. Aber irgendwann warnte ihn der Arzt: Bluthochdruck, Übergewicht, schlechte Leberwerte, Und er sagte sich, ich werde es irgendwann ruhiger angehen lassen, aber erst führe ich meine Firma noch an die Spitze. So sonntags arbeitete er zu Hause. Seine Frau fragte, gehst du mal mit dem Gottesdienst in die Chapel? Und er sagt, nee, später, ich habe schon noch Zeit, das kommt noch, ja, das kann warten. Die Firma boomte und er schwamm auf der Welle des Erfolgs. Und dann wollte er noch einen Mitbewerber übernehmen. Endlich, ja, und dann, wenn das geschehen ist, sagte er sich, dann werde ich mir die Ruhe gönnen. Das ist die Chance meines Lebens. Er sagte zu seiner Frau, wir werden ausgesorgt haben für immer. Wir brauchen nie mehr arbeiten. Und an diesem Abend saß er bis spät in die Nacht an seinem Schreibtisch zu Hause. Und irgendwann nachts wachte seine Frau auf und wollte nach ihm schauen. Und sie kam in sein Büro, sie fand ihn mit dem Kopf auf der Schreibtischplatte. Sie schüttelte ihn sanft, sie berührte seine Wange, die sich seltsam kalt anfühlte. Und sie rief den Notarzt an und der Notarzt, er konnte nur noch den Tod feststellen. Herzinfarkt. Es gab diese Nachrufe in der Presse. Eine große Trauerfeier, gewichtige Reden. Ein wichtiger Unternehmer hat uns verlassen, viel zu früh. Er hinterlässt ein beeindruckendes Werk. Er war ein Visionär, er war ein großartiger Kaufmann. Und dann begruben sie ihn. Und ein Stein auf seinem Grab wurde gesetzt. Auf diesem Stein schrieb man, was das Größte für ihn war: Erfolg. Auf dem Grabstein stand Erfolg. Und als es dunkel wurde an diesem Tag, kam ein Engel am Abend in der Nacht auf den Friedhof. Und dieser Engel ging zwischen den Gräbern hin und her. Und er fand diesen wunderschönen Grabstein. Mit seinem Finger überschrieb der Engel, was da stand. Und er schrieb darüber, was Gott zu diesem Leben sagt: Du Narr. Als das Spiel vorbei war, kam alles in die Kiste. Du Narr, sagt Jesus einmal über einen reichen Mann, dessen Droge das Geld war. Du Narr, du hast Schätze gesammelt, aber bei Gott bist du nur ein dummer, armer Kerl. Und das ist die erste Überlegung, die Jesus anstellt, dass er uns auch zuruft und sagt, ey, werdet klug. Der Volksmund sagt ja, wir kommen nackt und wir gehen nackt. Die Schwaben, das finde ich so witzig sagen, weiß ich, ob ihr das kennt, das letzte Hemd hat keine Taschen. So, ist ja auch irgendwie ernüchternd, gell? Aber es ist so, ja, definitiv. Wir nehmen nichts mit. Alles, was wir an Schätzen anhäufen, ist vergänglich. Das schöne Haus, das schnelle Auto, der Computer, der E-Scooter, was weiß ich, das teure Mountainbike. Und alles trägt dieses eine Etikett: vergänglich. Überall, auf allem, was wir haben, ist dieses Etikett vergänglich. Es ist vergänglich. Es ist vorbei. Nichts bleibt mehr. Welchen Preis dieser arme, reiche Mann schon in seinem jetzigen Leben zahlte, auch in der Beziehung zu seiner Familie und seinen Freunden. Aber noch höher der Preis, dass er sein ganzes Leben aufgebaut hatte, auf etwas, was keinen Bestand hat, wenn dann alles in die Kiste kommt. Seine Lebensbilanz weist rote Zahlen auf. Nichts bleibt mehr, nichts. Herr Jesus will, dass wir klug werden, weil alles vergänglich ist und weil wir eines Tages sterben werden. Leute, lasst uns das ins richtige Verhältnis setzen. Das heißt jetzt nicht, dass du zu Hause deinen Bildschirm, deinen teuren Flachbildschirm da zum Fenster rausschmeißen sollst. Das heißt aber, mach doch da einen Zettel drauf, da steht drauf, vergänglich. Es ist vorbei, werde klug. Du kannst nichts mitnehmen. Jesus will zweitens, dass wir unternehmerische Menschen werden. Jim Elliot, weiß nicht, ob ihr den kennt, ein Missionar, der wurde von Indianern in Ecuador getötet. Er hat mal folgenden großartigen Satz gesagt. Er sagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Nochmal, der ist kein Narr, der hingibt, was er eh nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ja, was wäre das denn? Was können wir gewinnen, was wir niemals wieder verlieren können? Was hat denn wirklich ewigen Bestand, ist doch dann die Frage. Und ich finde es sehr spannend, was Jesus vorschlägt. Wir schauen nochmal in den Bibeltext. Jesus sagt, sammelt euch stattdessen Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe gar nicht einbrechen können und auch nicht stehlen können. Nochmal, denn wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Er sagt immer wieder, Silber und Gold sind vergänglich, Schätze können verrosten, Diebe können sie stehlen, die Sorge um unseren Schatz kann uns zerfressen. Und deswegen sagt er, sammelt euch Schätze im Himmel. Das könnte man missverstehen und könnte sagen, hey, tu Gutes, damit kommst du in den Himmel. Aber das ist nicht mit gemeint, das Ticket in die Ewigkeit, das hat Jesus ja schon gelöst am Kreuz von Golgatha. Das geht tiefer. Es geht darum, es gibt tatsächlich Schätze, die nicht verrosten, die nicht gestohlen werden. Es gibt Investitionen ins Reich Gottes. Und ich frage mich, wie sieht ein unternehmerisches Leben aus? Wie sieht es aus, Schätze im Reich Gottes zu sammeln? Und wer unternehmerisch ist und lebt, der trifft investive Entscheidungen. Er investiert in ein Projekt, das eigentlich immer noch ein Geheimtipp ist, nämlich das Reich Gottes. Gottes Reich ist da, wo der Wille Gottes geschieht. Wo sein Wille geschieht wie im Himmel, so auch auf Erden. Gottes Reich ist da, wo Menschen Vertrauen zu Gott fassen. Gottes Reich ist da, wo Niedergedrückte getröstet werden. Wo wir Menschen beistehen in diesen Corona-Zeiten. Gott ist da, wo Armut bekämpft wird. Wo Kinder eine gute Hoffnung auf Zukunft bekommen. Gott ist da und das Reich Gottes ist da, wo Menschen aus Bindungen, aus Süchten befreit werden. Gott ist da, wo Gemeinschaft wächst und wo Vereinsamung endet, da ist das Reich Gottes. Hey, wo Menschen ihre Gaben einsetzen, so wie ihr das hier miteinander macht. Wo Hoffnung wächst, die am Tod eben auch nicht scheitert. Das Reich Gottes, das kommt herab. Die Dinge, die im Himmel beschlossen sind, kommen hier auf diese Erde, in dein Leben hinein, in dein Leben und sie werden existent. Und der Clou ist, da geht nichts kaputt. Wenn wir von dieser Bühne abtreten, dann nehmen wir nichts mit. Unser iPhone nicht, unser Mountainbike nicht, unsere akademischen Titel nicht. Unser Haus nehmen wir auch nicht mit. Apropos, weißt du, was ein Haus ist? Ganz einfach, eine Menge Sachen mit einer Schachtel drumherum. Vergänglich, einfach vergänglich. Aber es gibt etwas, das mit uns geht. Menschen, die Jesus erlebt haben, gehen mit uns. Kinder, denen wir Jesus nahegebracht haben, Jugendliche, Erwachsene, die ein neues Fundament im Glauben bekommen haben, alte Menschen, die getröstet und hoffnungsvoll an der Grenze zur neuen Welt warten. Das alles vergeht nicht, das sind Schätze im Himmel. Nochmal, unser Ticket in die Ewigkeit hat Jesus gelöst, ja, am Kreuz. Darum geht es nicht, aber es geht um ein fruchtbares Leben. Ihr werdet nicht wissen, was für Klamotten ich trage oder welches Auto ich fahre oder was für einen Titel ich habe. Das zählt alles nicht im Himmel. Aber da werden Menschen sagen, du warst da, als mir es dreckig ging. Dir ging meine Krankheit zu Herzen, du hast gebetet mit mir. Du hast dich mit meiner Armut nicht abgefunden. Ich war dir nicht zu schwierig oder zu verbiestert oder irgendwie zu intellektuell. Du hast dich um mich bemüht. Du hast mir aufgeholfen, Du hast mit deiner Haltung dazu beigetragen, dass meine Verhältnisse sich verbessert haben. Hey, du hast meinen Stadtteil belebt, weil du dort gelebt hast. Du hast mir den Weg zu Jesus gezeigt. Das sind die Schätze im Himmel. Und da könnt ihr mal laut Amen sagen, hier und auch zu Hause. Und jetzt kommt dieser unternehmerische Geist mit der Frage nach dem Geld zusammen. Versteht ihr, es geht mir gar nicht darum, irgendwie euch Spaß zu verderben. Ich habe keine moralische Botschaft, Geld verdienen ist Sünde oder Armut ist das bessere Leben. So die Alternative zu einem Leben als Narr ist Verzicht und Opfer. Und nein, die Botschaft habe ich nicht. Aber es ändert sich alles, wenn unser Herz aufgeht. Wenn wir für was brennen, wenn wir Leidenschaft entwickeln. Gottes Reich, ich bin dabei, hey, ich darf mitarbeiten, ich darf mitgestalten. Was ich hier tue, im Auftrag Gottes hat Bestand. Ihr und wir zusammen, eine Gemeinde, die Jesus berufen hat in dieser Stadt, wir tun etwas, das nicht vergammelt, das keine Blase an der Börse ist. Ja? Und wenn die letzte, was weiß ich, iWatch auf dem Müllplatz vergammelt, dann werden wir das, was wir hier tun, das wird immer noch sein und Bestand haben. Amen dazu. Wenn wir dafür brennen, dann werden wir investieren, unsere Zeit, unsere Kraft, unseren Glauben, unser Herzblut, unser Geld. Und dann wird das Verhältnis zu Geld geordnet werden, wenn wir für etwas brennen und mit Freude investieren. Diese Gemeinde braucht nicht unbedingt Geldgeber und Opferbereite. Sie braucht Menschen, die zusammen für das Reich Gottes brennen und die dann unternehmerisch mit ihrem Geld umgehen. Und dann fühlt es sich mulmig an, wenn du eine größere Summe in die Reich Gottes Investments reinbutterst. Das fühlt sich vielleicht ein bisschen mulmig an, aber irgendwie auch richtig gut. Dann arbeitet das Geld für etwas, was das Größte in unserem Leben ist. Ja, und manchmal funktioniert es übrigens auch umgekehrt. Wir lenken mit unserem Geld unser Herz. Wir geben etwas und unser Herz folgt dem Geld. Auch das ist möglich. Ja? So, wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. So, was für Menschen werden wir im Alltag? Ganz einfach Unternehmer des Reiches. Und darum drittens, Jesus will, dass wir nicht engherzig, sondern dass wir großzügig werden. Das ist eigentlich nur noch die Folgerung. Und dann gehe ich mal so rein, kurz in die Geschichte des Volkes Israel. Da können wir unheimlich viel lernen. Die haben so viele Wege gefunden, wie Männer und Frauen und Kinder zu großzügigen und weitherzigen Menschen werden. Alles, was sie eingenommen haben, davon haben sie den Zehnten gezahlt. Sie sagten, alles, was wir haben, kommt von Gott und gehört auch Gott. Und zum Zeichen dessen gebe ich den Zehnten. Der Zehnte sind, war es, 10%. Also wenn ich 800 Euro einnehme, dann sind 10% 80 Euro. Wenn ich 5.000 Euro einnehme, sind 10% 500 Euro. Aber der Zehnte ist nur ein Training für Großzügigkeit. Nochmal, ist nur ein Training für Großzügigkeit. Da gibt es doch die Idee der ersten Früchte. Von allem, was geboren, geerntet, gepflückt wurde, ging die erste Frucht an den Tempel zur Ehre Gottes und Unterstützung der Armen. Gott sollte das Erste bekommen, das Beste, nicht für Gott die Reste, sondern das Beste für Gott. Und dann wurden die Früchte in einer großen Parade abgeliefert, man war dankbar ohne Ende. Hey, wir haben geerntet, wir dürfen noch ein weiteres Jahr leben, wir danken Gott, wir bringen ihm die Erstlinge. Eine weitere Übung hat das Volk Israel gehabt, die haben gar nicht alles abgeerntet. Die haben bei der Ernte Dinge stehen gelassen und es war ganz klar, du gehst da nicht hinten nach mit der Erntemaschine und holst es, sondern du lässt es stehen. Warum? Für die Armen, für die Witwen, für die Waisen, für die Schwachen, für die Leute aus anderen Ländern. Ey, wie wär's, wenn du Dinge liegen lässt in der Straßenbahn, im Bus und sonst wo und du suchst sie nicht, sondern du lässt sie liegen und segnest damit Witwen, Armen, Waisen, Migranten, wen auch immer. Wie wär's damit? Gut, das iPhone wäre schon schwierig, gell? Okay, ich geb's zu. Übrigens, das Liegenlassen ist das einzige Gebot, das man durch Vergessen erfüllen kann. Ja, das nur nebenbei. So, mehr noch, die Israeliten, alle 7 Jahre wurden alle Schuldsklaven entlassen und freigelassen, alle Schulden erlassen. Im 50. Jahr, im Jubeljahr, wurde das Stück Land wieder an den ursprünglichen Besitzer zurückgegeben und. Das ist Schule der Großzügigkeit. Und nochmal, es geht nicht darum, mechanisch Gesetze zu erfüllen. Es geht darum, Gott will unser Herz und unsere Seele formen. Ganz einfach. Was für Menschen sollen wir werden? Jesus sagt, großzügige Menschen. Ich möchte 2 Probleme nicht verheimlichen, die sich mit diesem Thema Großzügigkeit beschäftigen. Man kann einerseits sagen, ich bin dann großzügig, wenn ich es endlich geschafft habe, wenn ich denn endlich mal richtig gut verdiene. Und an der Stelle möchte ich so ein bisschen ein merkwürdiges psychologisches Gesetz mal erwähnen. Der Psychologe Leon Festiger nennt es das Prinzip des leichten Aufwärtsvergleichs. So, was meint dieses Prinzip des leichten Aufwärtsvergleichs? Ganz einfach, wir vergleichen uns immer. Und zwar nach oben oder nach unten. Und wenn es um moralische Dinge geht, mit wem vergleichen wir uns, in welche Richtung? Ganz einfach, immer nach unten. Ja? Wir sind zwar nicht perfekt, aber wie diese gierigen Hedgefondsmanager an der Börse, so weit ist es nicht. Ja, ich habe bei der Klausur ein bisschen gemogelt, aber doch nicht so wie diese Plagiatspolitiker, die ihre Doktortitel erschlichen haben. Nein, wir vergleichen uns nach unten. Ja, versteht ihr den Punkt? Und es hört sich dann so an, weil wir uns beim Thema Geld nicht nach unten, sondern nach oben vergleichen. Wir sehen ja immer den, der mehr hat. Der Chef hat mehr und der hat mehr und der Pastor und hier und so, ja. Das hört sich so an, ich käme viel besser klar, wenn ich so viel wie der oder der verdienen würde. Dann könnte ich mir kaufen, was ich bräuchte und dann wäre ich auch großzügig für Gemeinde. Dann kann ich ja auch geben, aber ich verdiene nicht so viel. Ja? Und das Gemeine ist, das verlagert sich immer mehr. Du hechelst immer mehr hinterher, du kommst gar nicht mehr hinterher. Weil immer irgendjemand ist, der besser ist und der mehr kann. Und die große Enttäuschung lautet, wir erreichen nie den Zustand, in dem wir sagen können, genug ist genug. Die Alternative sieht so aus. Wir fangen jeder an, wo er jetzt gerade ist, Großzügigkeit einzuüben. Jetzt gebe ich 10% oder die ersten Früchte, die auf meinem Konto ankommen. Oder wenn ich ganz tief in roten Zahlen stecke, dann fange ich mit einer Summe X an oder ich fange mal mit 1% an, aber ich fange an, in diese Richtung zu gehen. Manche machen es so, immer wenn Geld reinkommt, denken sie sich 3 Umschläge aus, wirklich Briefumschläge. Der erste Umschlag ist die Reich Gottes Investmentsumschläge, da geht Geld rein fürs Reich Gottes. Das zweite ist eine Sparbüchse für Dinge, wo man langfristig Kapital ansparen will. Und das dritte sind dann die Fixkosten und die beweglichen Ausgaben für diesen Monat. Ey, das könnte man mit Kindern auch so einüben. Ja? Wir widmen Gott nochmal das Beste und nicht die Reste, definitiv. Das war das erste Problem. Das zweite Problem ist unter uns Christen ein theologisches Problem. Dieses Problem sagt, naja, das war im Alten Testament, wir müssen ja den Zehnten nicht mehr geben. Und ich frage jetzt lieber nicht oder auch dich am Bildschirm, ob du deine Hand heben würdest und sagen, ja, es geht mir auch so. Ja. Weil Sätze mit müssen sind immer schwierig. Jesus hat uns ja vom Müssen befreit, oder? So geht's mir. Aber überleg mal, Gott war doch nicht im Alten Testament gesetzlich. Und dann hat er sich im Neuen überlegt, ich könnte es mal mit Güte probieren. Haben wir ja gerade gesungen, ja, so gütiger Gott. Ich könnte es mal mit Güte. Gott hat auch im Neuen Testament nicht aufgehört, uns zu großzügigen Menschen zu machen. Und ihm sind plötzlich die Armen egal und der Gottesdienst ist ihm wurscht. Und darum haben die an Jesus glauben, nach Ostern auch nicht gerade gesagt, super Jesus, du bist ja weg, die Zeit des Zehnten, des Erstlings ist vorbei, wir sparen endlich Geld, wir können alles für uns behalten. Steht da nicht in der Bibel, oder? Wir sehen das Gegenteil. Eine Wahnsinnsfreude zum Geben. Eine enorme Freizügigkeit, Großzügigkeit, was Finanzen angeht. Lies mal die Apostelgeschichte. Der Heilige Geist befreit zur Großzügigkeit. Hey, vielleicht ist das der wichtigste Satz heute. Der Heilige Geist befreit zur Großzügigkeit. Lies mal Apostelgeschichte. Und um diese Großzügigkeit geht es. In meinen Grenzen will ich nicht knauserig sein. Ich will immer großzügig Trinkgeld geben, wenn ich irgendwo wieder mal endlich essen gehen darf in Fürth und Umgebung. Also ihr spart ja das Trinkgeld jetzt auf und beim ersten Essen gehen, dann kommt die Rechnung und da sind dann 25,39 Euro, dann gibst du ihm 50er und sagst, bitte behalten Sie es, ich will Sie segnen. Wie wär's denn damit? Großzügigkeit. Ich gebe was fürs Reich Gottes. Ich bin nicht knausrig. Und wenn mich das Leid von Christen im Irak berührt, dann gebe ich was, ja, weil es so viel Elend auch gibt, ganz klar. Okay, ich komme zum Schluss. Paulus, der große Denker der ersten Christenheit, der war auch irgendwie praktisch veranlagt und hat mit Finanzen zu tun gehabt. Das habe ich jetzt erst entdeckt, so richtig. Paulus schildert in seinem Brief an die Korinther in Korinth in Griechenland, dass die Muttergemeinde aller christlichen Gemeinden in Jerusalem, die hatte Not. Da war eine Hungersnot. Die haben wirklich schwer gelitten. Das war bedrohlich. Und Paulus initiiert ein Fundraising-Projekt und er sammelt an den Gemeinden am Mittelmeer Geld für die eigentliche Muttergemeinde Jerusalem. Und jetzt ist die Frage, wie macht er das? Auf welche Weise ermutigt er, dass die Gemeinden Geld geben? Und wie macht er das Jesusgemäß? Er könnte Druck machen. Er könnte sagen, Leute, ihr müsst. Er könnte sagen, wir führen mal wieder die jüdischen Gesetze ein. 10%, doch ganz, ganz easy going. Und das alles tut er nicht. Er tut zwei Dinge. Zwei Dinge, von denen ich glaube, dass sie für dich und mich maßgeblich sind. Dass sie ganz, ganz gut sind. Erstens, Paulus zeigt den Korinthern Jesus. Im 2. Korinther 8, Vers 9 lesen wir, ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Schaut euch an, Jesus war reich. Ihm gehörte alles, das ganze Universum. Aber dann kam der große Tausch. Indem er dann arm wurde, hat er euch reich gemacht. Wir sind Besitzer von unermesslichem Reichtum und Schätzen. Wir sind Töchter und Söhne Gottes. Alles Versagen ist vergeben und zwar jeden Tag neu. Wir haben Hoffnung über den Tod hinaus. Wir haben eine Perspektive für diese Welt. Die Welt kommt nicht aus dem Chaos und versinkt im Chaos, sondern das Reich Gottes breitet sich aus. Hey, wir sind Mitarbeiter am Reich Gottes. Wir sind Missionare. Wir haben eine Mission, diese Erde zu erneuern. Hey, schau doch mal, wie reich bist du denn beschenkt? Und weil das so ist, kann ich geben. Und den zweiten Punkt nochmal. Paulus macht zweitens keine Vorschriften. Er sagt, ich bitte euch um Hilfe. Es braucht einen Ausgleich. Es kann doch nicht sein, dass die leiden und ihr vielleicht sogar im Überfluss habt. Aber bitte, sagt Paulus, ihr müsst nicht. Bitte prüfe in deinem Herzen. Prüf mal ernsthaft vor Gott, was du geben willst. Das ist die Freiheitsregel von Jesus. 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Nicht aus Unwillen, nicht aus Zwang, sondern vom Herzen heraus. Was nimmst du dir vor, wo du Jesus jetzt vor Augen hast? Wo du begreifst, wie reich du bist in Christus. Wohin zieht's dich denn gerade? Was möchtest du denn tun im Bereich Finanzen? Und ich wünsche mir, dass du diese Frage, was wirst du jetzt tun, mitnimmst, wenn du hier rausgehst oder wenn du nachher hier deinen Bildschirm, deinen PC abschaltest. Was willst du tun? Ich wünsche mir wirklich, dass du dich mit dieser Frage intensiv auseinandersetzt. Und dann bin ich wieder am Anfang. Gottes großes Interesse gilt nicht der Frage, ob wir peinlich genau jede Regel einhalten. Gottes großes Interesse gilt unserem Herzen, unserer Seele und unserem Charakter. Und er möchte, dass wir klug, unternehmerisch und großzügig werden. Und dann handeln wir auch klug, unternehmerisch und großzügig mit unserem Geld. Und das ist die Botschaft, die ich so reinlegen möchte, die ich empfangen habe, wo ich spüre, dass der Heilige Geist uns wirklich verändern und prägen möchte. Es geht nicht um dieses Müssen. Sei mal entspannt. Es geht darum, ob du dich wirklich als Beschenkter Gottes siehst. Es geht darum, ob du wirklich weißt, dass Gott dich zu einem unternehmerischen Menschen berufen hat. Und er will, dass du mit deinem Geld wirklich gut haushaltest. Und da geht es nicht um die Frage, ob ich jetzt viel habe und dann endlich abgeben kann, sondern es geht um die Frage, dass du in dem Rahmen, in dem du dich bewegst, finanziell anfängst, Gott das Beste zu geben. Das Beste deiner Zeit, deiner Kraft, deines Geldes. Weil wir brennen für das Reich Gottes. Wir haben Leidenschaft für das Reich Gottes. Wisst ihr, ich spüre das unter euch. Ich spüre diese Leidenschaft für das Reich Gottes. Ich spüre, dass Gott hier ist. Dass er etwas vorhat. Ihr seid noch lange nicht am Ende hier mit der Chapel. Da geht noch richtig was. Ich spüre in meinem Geist wirklich, dass Gott Grenzen erweitern will. Ich spüre, dass Gott etwas vorhat, dass ihr nach vorne geht. Corona wird euch nicht schaden, sondern ich glaube, dass die Situation dazu führt, dass Menschen über Menschen kommen und Jesus suchen. Und Gott will sie prägen in allen Bereichen. Man müsste jetzt die nächste Predigt über das Thema Sex halten und über andere Themen, die so wichtig sind, weil Gott uns prägen will. Weil die Werte, die wir leben und die Werte des Reiches Gottes so diametral manchmal zu unserer Gesellschaft sind. Wir müssen anfangen, die Prinzipien des Reiches Gottes umzusetzen und zu lernen, daran zu leben. Es wird dir zum Segen. Magst du an deinem Bildschirm zu Hause einfach mal von deinem Platz aufstehen? Ich lade dich ein, ich lade uns ein, dass wir aufstehen. Ich möchte noch beten. Heiliger Geist, du bist hier und du flutest diesen Raum. Und überall da, wo Menschen sind und wo sie diese Predigt sehen und hören. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du in unserem Denken, in unserem Fühlen und Handeln Dinge veränderst. Herr, wir wollen dir die Ehre geben, auch mit unseren Finanzen. Wir wollen nicht zurückhaltend sein. Ich bete, dass sich eine Haltung der Großzügigkeit wirklich festsetzt und manifestiert und ausbreitet. Ich bete, Herr, dass diese Gemeinde hier und alles, was dazugehört, geprägt ist von einer Leidenschaft für dich. Dass Menschen bereit sind zu investieren, das Beste zu geben ihres Lebens. Ja, und das beten wir für Deutschland, für unser Land. Wir beten, dass mehr und mehr Kirchen anfangen, wirklich leidenschaftlich für dich zu leben. Wir setzen Finanzen frei, Gott, denn dein ist Gold und Silber, dir gehört alles. Und wir setzen uns frei über unserem Land, dass Kirchen gebaut werden, dass Menschen zu Jesus kommen, dass Menschen im Geist getauft werden. Wir beten, dass unser Land wirklich überflutet wird von deiner Gegenwart. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, berühre uns. Du bist der unser Leben verändert. Das können wir nicht selber tun, auch wenn wir uns Dinge vornehmen. Aber wir erwarten, Heiliger Geist, dass du es bist, der uns hinliebt zur Veränderung. Danke für deine großartige Liebe. Danke für deinen Segen. Wir sind Gesegnete, Herr. Wir sind Beschenkte, wir sind Geliebte. Und deswegen können wir diesen Segen und diese Liebe Gottes einfach weitergeben. Für die Menschen um uns herum, die dich so sehr brauchen. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Vater, du bist einfach gut.